Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Den letzten Teil unserer Predigtserie, die fünf großen Lebensfragen. Damit haben wir uns ja im Juni beschäftigt. Wir haben uns gefragt, wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Bestimmung? Wozu bin ich da? Und wie sollte ich leben? Darum ging es letzte Woche. Da ging es um die Ethik. Und heute die Frage, die hat es in sich. Heute geht es um alles oder nichts. Das Thema heute lautet, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Was kommt nach diesem Leben hier? Also es ist ein perfekter Sommereinstieg, oder? Um über diese Frage nachzudenken. Der Anthropologe Geoffrey Gora, der behauptet, dass der Tod in der heutigen Kultur Sex als das neue Tabu abgelöst hat, über das man nicht spricht. Über den Tod zu reden, empfinden viele als geschmacklos. Und jetzt ratet mal, was ich heute vorhabe. Genau, ich möchte darüber reden. Ganz offen und ehrlich, aber ich möchte uns alle ermutigen. Ich glaube, wir haben eine ganz hoffnungsvolle Antwort darauf als Christen. Viele Menschen verdrängen dieses Thema. Sie wollen gar nicht darüber nachdenken, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Und weil der Tod irgendwie so endgültig scheint. Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, damit wir wissen, wie wir im Hier und Jetzt unser Leben führen sollen. Damit wir Sinn und Bedeutung haben. Gleichzeitig möchte ich nicht beim Tod stehen bleiben, sondern ich möchte darüber hinausschauen. Was erwartet uns? Was gibt uns die Bibel an Bildern und Hoffnungen? Und ich glaube, dass diese Hoffnung, die wir finden bei Gott, jede Todesangst vertreibt. Aber zuallererst, warum haben wir denn Angst vor dem Tod? Warum ist das so? Warum denken wir nicht darüber nach? Warum wollen wir das verdrängen? Zum einen ist es ja so, der Tod nimmt liebe Menschen von uns oder uns von ihnen. Wir verlieren jemanden. Der Tod, der trennt irgendwie die Seele vom Körper, der Körper verendet irgendwie, wird wieder zu Staub, wird wieder zu Erde. Und wir merken, ja eigentlich sollte das nicht so sein oder eigentlich bin ich doch fürs Leben bestimmt oder nicht? Und dann kommt der Tod mir in die Quere. Was soll das eigentlich? Wir spüren, das ist nicht normal. Das Leben ist nicht so, wie es sein sollte. Und wir sind davon betroffen. Ich habe irgendwo mal gelesen, kaum bist du geboren, greift schon der Tod nach dir. Das ist dann deine Bestimmung. Und darauf sind wir nicht vorbereitet, darauf wollen wir uns nicht vorbereiten. Und dann verdrängen wir das. Und warum verdrängen wir das? Vier Gründe einmal. Die vielleicht dazu führen können. Der erste Grund ist die moderne Medizin. Ich bin überhaupt nicht gegen moderne Medizin, sondern ich feiere die moderne Medizin. Meine Frau hatte vor anderthalb Wochen eine OP, ihre Galle wurde entnommen. Und zum Glück haben wir eine gute Medizin, haben wir gute Ärzte, haben wir gute Krankenhäuser und es lief alles reibungslos, ohne Komplikationen. Sie ist auf dem Weg der Besserung, sie ist dabei, fit zu werden. Das geht alles relativ schnell. Warum? Weil wir die moderne Medizin haben. Aber das kann auch ins Extreme führen. Ich habe mal so ein Diagramm mitgebracht über die Lebenserwartung oder wie die Lebenserwartung in Deutschland gestiegen ist. Nämlich im Jahr 1871 lag die Lebenserwartung bei den Männern bei 35,6 Jahren und für Frauen bei 38,5 Jahren. Also, damals würde es mich heute nicht mehr geben mit meinen 38 Jahren, ich wäre weg vom Fenster. Aber im Jahr 2022 liegt die Lebenserwartung bei 78,3 bei Männern und bei 83,2 Jahren bei Frauen. Wow! Innerhalb von 150 Jahren hat sich die Lebenserwartung in Deutschland mehr als verdoppelt. Wodurch kommt das? Das kommt durch die sinkende Säuglingssterblichkeitsrate, der Fortschritt der Medizin. Das kommt durch die Hygiene, durch die Ernährung, durch unsere Wohnsituation, durch bessere Arbeitsbedingungen, durch unseren Wohlstand. All das trägt dazu bei und dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich länger leben darf. Und dann gibt es die sogenannten Alternsforscher. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt, aber die arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir in Zukunft noch gesünder und noch länger leben können. Durch Medikamente, durch Austausch von Blutplasma, durch den Einsatz von Stammzellen. Und schon heute können diese Forscher zum Beispiel das Leben von Mäusen, von Fadenwürmern, von Killifischen, von Fruchtfliegen verlängern, ohne dass die Tiere dabei eine lange Krankheitsspanne haben. Und das wollen sie natürlich auf die Menschen übertragen. Krass, oder? Also die Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck daran. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Denkweisen in der Wissenschaft oder Hauptgruppen. Da gibt es einmal die Gruppe der Unsterblichkeitsvisionäre, das sind die Immortalists genannt, die glauben fest daran, dass das menschliche oder dass die menschliche Lebenszeit kein Ende haben muss. Und sie arbeiten daran, das Leben zu verlängern bis hin zum ewigen Leben. Krass, oder? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von dem Brian Johnson. Vielleicht einmal das Foto bitte. Genau. Der Brian Johnson, der will nicht sterben, dafür investiert er jedes Jahr Millionen. Millionen. Er hat ein Startup, Braintree, und das hat er verkauft an PayPal im Jahr 2013 und hat 800 Millionen Gewinn damit gemacht. Und jetzt investiert er das Geld, um ewig zu leben, um nicht zu sterben oder seine Lebenszeit zu verlängern. Und er hat ein großes Team an Wissenschaftlern und Forschern auf die Beine gestellt, die verschiedene Studien ausgewertet haben. Was kann denn dazu führen, dass ich lange lebe? Oder was ist notwendig? Und laut eigenen Angaben wird sein Körper in 365 Tagen nur 251 Tage älter. Also er hat schon das Tempo der Alterung verlangsamt und arbeitet mit Hochdruck daran, dass es noch langsamer wird. Aber das ist eine Minderheit, das sind nicht die Hauptwissenschaftler. Die meisten Wissenschaftler verfolgen ein anderes Ziel. Das sind die sogenannten Health Spanner. Sie wollen weg von einer rein längeren Lebenszeit hin zu einer verlängerten und gesunden Lebenszeit, ohne Krankheiten. Da ein 90-Jähriger soll sich in Zukunft so fühlen wie ein 50-Jähriger. Also mehr Lebensqualität haben. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss die Wurzel aller körperlicher Krankheit angegangen werden, nämlich das Altern. Das muss gestoppt werden. Also, krass, oder? Und dann habe ich diese Woche in meiner Bibel gelesen, ich bin gerade bei 5. Mose, im Deuteronomium, und da lese ich in 5. Mose 34, Vers 7 über Mose, wie er gestorben ist. Er wurde 120 Jahre alt und über ihn heißt es, dass seine Augen mit 120 Jahren klar waren, und seine Lebenskraft ungebrochen. Also er starb im Saft seines Lebens und dachte ich, okay, so utopisch sind diese Gedanken nicht, die wir Menschen hier auf der Erde haben. Aber wir merken schon ganz deutlich, Krankheit, Leid und Tod, das passt uns nicht in den Kram. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und deswegen verdrängen wir das. Deswegen gehen wir vielleicht auch nicht zum Arzt, weil wir uns fürchten vor der Diagnose. Was wird der Arzt entdecken bei uns? Deswegen wollen wir damit nichts zu tun haben, wir reden nicht darüber so gerne. Also das ist das Erste, die moderne Medizin. Wir können dankbar dafür sein, aber ich glaube, es gibt ein Extrem, das versucht alles zu vermeiden, was mit Krankheit, Leid und Tod zu tun hat. Und das Zweite ist, Fokus auf das Diesseits. Das führt ja dazu, ne? Viele Menschen in unserer Kultur glauben, dass diese materielle Welt, in der wir gerade leben, alles ist, was es gibt. Es gibt keinen Gott. Es gibt kein übernatürliches Leben, keine übernatürliche Dimension, keine übernatürliche Realität, keinen Geist, keine Seele oder nichts Transzendentes. Es gibt einfach nichts. Also das ist alles, was wir haben. Und wenn das so ist, wenn das alles ist, was wir haben, ja, dann muss ich alles abgreifen, was geht hier auf dieser Erde. Also mein Glück ist an Raum und Zeit gebunden. Ich nehme alles mit, was diese Welt mir zu bieten hat. Und dann ist der Tod natürlich der schlimmste Feind. Weil er zerstört alles. Er zerstört alle Träume, er macht alles zunichte, weil er so endgültig ist. Und daraus ergibt sich, dass wir mit allen Mitteln dagegen gehen. Und das führt dazu, dass das Leben bedeutungslos wird. Das ist der dritte Punkt, die Bedeutungslosigkeit des Lebens. Denn wenn der Tod wirklich das Ende ist, wenn wir alle sterben und schließlich sogar die gesamte menschliche Zivilisation mit dem Tod der Sonne stirbt, ja, dann wird letztlich nichts, was wir hier tun, irgendeine Bedeutung haben, irgendeinen Mehrwert haben. Wenn wir aus dem Nichts kommen und ins Nichts gehen, wie sollen wir dann hier und jetzt das Gefühl des Nichts vermeiden? Wir fühlen Leere. Und welches Werkzeug haben wir, um diesem größten Feind zu begegnen, wenn alles auf das Diesseits fokussiert ist, wenn alles bedeutungslos ist? Wie können wir diesen Verlust kompensieren? Und das führt zum vierten Punkt, zum Bedauern. Wir bedauern unser Leben. Wir weinen oder trauern gewissen Dingen hinterher. Wenn der Tod näher rückt, dann ist es oft so, dass viele Menschen auf ihr Leben zurückschauen und einfach bedauern. Oh Mann, was würde ich dafür geben, das nochmal ändern zu können? Ich hätte anders leben sollen. Ich hätte meine Zeit mehr nutzen sollen. Man fühlt sich vielleicht auch schuldig für Dinge, die man getan oder nicht getan hat, die man gesagt oder nicht gesagt hat. Wenn man trauert, verpasste Chancen und fühlt, dass sein Leben irgendwie vergeudet ist. Was steckt hinter diesem Bedauern? Der Lyriker T.S. Eliot, der vermutet, nicht das, was wir Tod nennen, sondern was jenseits des Todes ist und nicht tot ist, das fürchten wir. Was meint er damit? Könnte es sein, dass letztlich hinter all diesen Gefühlen, die wir haben, des Bedauerns, der Angst, der Verdrängung, die Angst vor dem Gericht steht? Könnte es sein, dass wir tief in unserem Herzen wissen, vielleicht ist ja doch etwas auf der anderen Seite meines Lebens. Vielleicht ist da doch nicht nichts. Vielleicht muss ich mein Leben doch irgendwie verantworten. Wenn ich schon hier mit mir selbst auf dieser Erde zu Gericht gehe und viele Dinge bedauere. Ich glaube, wir alle wissen, wenn auch ganz unterbewusst, dass Gott unser Schöpfer ist. Der Prediger sagt, die Ewigkeit ist in unsere Herzen geschrieben. Wir wissen, dass Gott unser Schöpfer ist und dass wir ihn anbeten und gehorchen sollten. Aber viele verdrängen dieses Wissen. So sagt es Paulus in Römer 1, Vers 18 bis 22. Wir verdrängen das, um selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, ohne Gott durchs Leben zu gehen. Doch im Sterben, wenn der Tod auf uns zukommt, lässt sich unser Gewissen nicht mehr zum Schweigen bringen. Da kommt alles hoch und trotz aller Anstrengungen bleibt immer ein Gefühl von Schuld da. Mann, ich hätte besser leben sollen. Ich habe nicht alles erreicht, was ich erreichen wollte. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Wie kann diese Angst verschwinden? Was ist unsere Hoffnung? Und in der Bibel gibt es viele, viele Bilder für die Ewigkeit oder auf das oder für das, was auf uns wartet oder wie wir mit dem Tod umgehen sollten. Und ich habe einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief mitgebracht, der diese einzigartige Hoffnung beschreibt, die wir angesichts des Todes haben. Und ich möchte lesen aus 1. Thessalonicher 4, Vers 14 bis 18 und lade euch dazu ein, aufzustehen, um Gottes Wort zu hören. Dort schreibt Apostel Paulus an die Gemeinde: Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Amen. Ich lade euch ein, wieder euch zu setzen. Tröstet euch also. Und das ist auch mein Ziel. Euch uns zu trösten, zu ermutigen, aber dass wir auch Worte haben und das richtige Verständnis haben, um auch uns gegenseitig zu trösten, dass wir das lernen. Denn das möchte Paulus tun. In diesem Text erkenne ich drei Dinge, die uns in der Ewigkeit bei Gott erwarten und die uns Hoffnung geben, die alle Angst vertreibt vor dem Tod. Das erste sind liebevolle Beziehungen. Die Gemeinde in Thessaloniki, die hat sich gefragt, ja, was passiert denn mit denjenigen, die verstorben sind? Was passiert denn mit meinen Geschwistern, mit den lieben Menschen? Wo sind die? Was wird aus ihnen? Und Paulus gibt ihnen diese Worte mit und sagt, hey, macht euch keine Sorgen, ihr werdet wieder zusammenfinden. Das ist eine großartige Hoffnung, die wir haben. Der Theologe N.T. Wright, der hat ein Buch geschrieben über diese ewige Hoffnung. Das nennt sich Von Hoffnung überrascht, kann ich nur empfehlen, das selber zu lesen. Dort beschreibt er, welche Vorstellungen viele Menschen vom Himmel haben, was die Bibel dazu sagt. Also lest das gerne. Und er schreibt über gängige Vorstellungen über das Leben nach dem Tod. Eins habe ich ja schon genannt, nämlich dass nichts viele Menschen glauben oder einige, nicht viele. Ich glaube, das sind nur einige, die glauben, dass es nichts gibt, das danach kommt. Aber immer mehr Menschen glauben an die eine oder andere Form von Reinkarnation. Im Buddhismus, im Hinduismus finden wir das, aber auch in unserer westlichen Kultur, die wir das einfach übernehmen. Das bedeutet, die Seele hört nach dem Tod nicht auf zu existieren, sondern wird in einem neuen Körper wiedergeboren. Das Leben oder die Seele durchläuft einen Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Und in verschiedenen Körpern. Oder viele glauben auch, im Tod wird man von der weiteren Welt absorbiert, vom Wind und von den Bäumen. Eine der Botschaften, die nach Prinzessin Dianas Tod in London hinterlassen wurden, war so geschrieben, als würde sie selbst sprechen. Dort heißt es, ich habe euch überhaupt nicht verlassen. Ich bin immer noch bei euch. Ich bin in der Sonne und im Wind. Ich bin sogar im Regen. Ich bin nicht gestorben. Ich bin bei euch allen. Könnt ihr mit diesen Vorstellungen was anfangen? Das hört man hier und da. Das gilt natürlich auch für Elvis Presley und für Michael Jackson und so. Die sind irgendwo immer noch bei uns. Sie sind nicht verschwunden. Also, was bedeutet das? Nach dem Tod gibt es kein Du und kein Ich mehr, sondern du lebst als Teil des Universums weiter. Man verliert sein persönliches Bewusstsein, seine Persönlichkeit. Du verlierst dein Gefühl für Individualität, für dein Ich. Das war vorher sowieso eine Illusion. Du bist wie so ein Tropfen, der im Ozean zurückkehrt. Aber Paulus sagt hier was ganz anderes. Paulus sagt, dass wir mit Leuten zusammen sein werden, die wir verloren haben. Wir werden persönliche Beziehungen haben. Beziehungen, die von Liebe geprägt sind, die Ewigkeiten. Und das größte Glück, das wir hier schon auf der Erde kennen, sind doch Beziehungen mit Menschen. Das ist doch das, was Gemeinschaft, was Menschsein ausmacht, dass wir andere Menschen kennen und lieben können. Aber dieses größte Glück auf der Erde ist oft geprägt von Egoismus, von Neid und zerstört Liebe, zerstört Beziehungen. Liebesbeziehungen werden auch oft von der Angst getrübt, den anderen zu verlieren. Wir hängen uns an Menschen. Bitte geh nicht. Und das führt dazu, dass wir manchmal Menschen kontrollieren und nicht loslassen können. Oder weil wir Angst haben zu lieben, lassen wir uns gar nicht auf Liebe ein. Also wir merken, auf der Erde ist Liebe etwas Schönes, aber oft korrumpiert durch unsere eigenen schlechten Motive. Die Liebe auf der Erde kann man mit einem verstopften Rohr vergleichen, das nur wenig Wasser oder wenig Liebe durchlässt. Und im Himmel wird dieses Rohr freigespült werden. Und da fließt die Liebe unaufhörlich. Und du wirst mit deinen Lieben zusammen sein in Perfektion. Da wird keine Barriere mehr sein, kein Hindernis, keine Sünde mehr. Nichts Schlechtes mehr, sondern ihr werdet euch authentisch und ehrlich lieben können. Und diese Hoffnung finden wir. Und das führt mich zu Punkt 2. Was erwartet uns noch? Ein vollkommener Körper. Also Paulus sagt nicht nur, dass wir unsere Seelen in den Himmel kommen werden, sondern auch, dass die Toten auferstehen werden aus den Gräbern. So drückt er sich aus. Wir glauben, dass unsere Seele, wenn wir sterben, in den Himmel kommen. Natürlich. Und unser alter Körper, der wird wieder zu Staub, wird wieder zur Erde. Das erleben wir ja. Aber das ist nicht alles, das ist nicht die Verheißung, nicht die letztgültige Verheißung, die die Bibel uns gibt. Am Ende kriegen wir einen neuen Körper, einen erneuerten Körper. Wir werden genauso auferweckt werden von den Toten, wie Jesus auferweckt worden ist von den Toten. Er ist der Erste, er ist das Vorbild. Er zeigt uns, was auf uns zukommt. Und als Jesus auferstanden ist, begegnet er seinen Jüngern und er macht ihnen klar, dass er nicht einfach nur ein Geist ist, sondern dass er einen Körper hat. Jesus hatte einen Körper, einen besonderen Körper, aber er hatte einen Körper. Seine Wundmale waren noch zu sehen. Er hat mit seinen Jüngern gegessen. Also es wurde wiederhergestellt. Und im Gegensatz zu anderen Religionen verspricht der christliche Glaube keine rein geistige Zukunft, sondern einen erneuerten Himmel und eine erneuerte Erde. So lesen wir das in Offenbarung Kapitel 21. Und dort verspricht uns Gott, dort gibt es keine Krankheit mehr, kein Leid mehr, nichts Böses, keine Ungerechtigkeit, kein Tod mehr, sondern nur ewiges Leben, Liebe, Vollkommenheit. In der Ewigkeit bei Jesus werden wir nicht wie Gespenster herumfliegen, sondern wir werden gehen können. Ich vermute auch, dass wir fliegen können. Also ich werde auf jeden Fall fliegen oder durch Wände gehen. Also das habe ich mir schon vorgenommen. Also so wie Superman, das war schon immer mein Hero. Wir werden essen, wir werden arbeiten, wir werden umarmen, wir werden umarmt werden, wir werden lieben, wir werden singen. Und wir werden all das mit einer Freude, mit einer Qualität tun, mit einer Kraft tun, die wir uns nicht vorstellen können. Es wird einfach nur großartig werden. Alles, was in dieser Welt schon schön ist, was wundervoll ist, wird im Himmel nochmal exponentiell größer und schöner und hoffnungsvoller sein. Darauf dürfen wir uns freuen. Und das bedeutet, das ist die endgültige Niederlage des Todes, wenn Jesus wiederkommt. Wir bekommen genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Liebe, einen neuen Körper, der nicht durch Krankheit gezeichnet ist, sondern neu ist. Und im Himmel bist du die Person, die du eigentlich immer sein solltest, die in dir steckt. Und dann wird es vollkommen sein, dein echtes Ich. Ja, dein echtes Ich ist schon jetzt in dir, aber ist korrumpiert durch Sünde, durch Fehlverhalten, durch Schwächen. Aber im Himmel wird das alles weggebrannt werden durch die Liebe und die Heiligkeit Gottes. Ja, an diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir zusammen sind, werden wir einander ansehen und werden uns tief in die Augen schauen und sagen, hey, ich wusste schon immer, dass das in dir steckt. Auf der Erde gab es so kleine Anzeichen, hier und da, wenn du mal einen guten Tag hattest. Aber im Himmel wird es vollkommen sein. Schau dich mal an, wie großartig du bist, wie wertvoll, wie wundervoll du gemacht bist. Und all das, darauf dürfen wir uns freuen. Und wenn das wirklich wahr ist, was ich hier gerade so erzähle und was das Wort Gottes uns so sagt, kannst du dann noch so niedergeschlagen sein, wie du es oft bist, wie ich es oft bin? Warum sollten wir uns an Menschen rächen, die uns Unrecht getan haben, wenn wir wissen, dass wir nicht nur all das bekommen werden, was wir uns je erträumt haben, sondern weit darüber hinaus? Warum sollte man sich mit anderen vergleichen und andere beneiden, wenn wir wissen, was Gott für uns vorbereitet hat, was für eine großartige Zukunft er hat. Diese Hoffnung, diese Perspektive verändert alles in unserem Leben. Und das Dritte ist, was uns erwartet, Gottes vollkommene Gegenwart. Gottes vollkommene Gegenwart. Wenn wir den Abschnitt aufmerksam gehört und gelesen haben, dann geht es Paulus nicht so sehr darum, dass wir mit unseren Liebsten zusammen sein werden, auch wenn das impliziert ist. Er geht auch nicht so sehr darauf ein, wie schön die Welt sein wird, wenn sie geheilt ist, auch wenn er das andeutet. Der Fokus liegt hier ganz klar darauf, dass wir für immer bei ihm sein werden, in Vers 17. Wir werden für immer bei ihm sein, das ist das Schöne. Das heißt, wir werden in vollkommener Gemeinschaft mit Gott leben, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne beschämt zu sein, ohne wegzuschauen, sondern ganz klar direkt in die Augen. Wir werden nur die absolute Liebe spüren. Wir werden Gott so sehen, wie er wirklich ist. Paulus schreibt an einer anderen Stelle in 1. Korinther 13, Vers 12. Er sagt, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Oder Apostel Johannes, er drückt das ähnlich aus. Er sagt, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wow. Wir werden Jesus anschauen. Und wenn wir Jesus anschauen, werden wir transformiert. Wir werden verändert. Wir werden sehen, wie er wirklich ist. Es gibt keine Hindernisse mehr. Nichts kann unsere Sicht mehr trüben, nichts versperren. Wir sind vollkommen eins mit ihm. Und diese Sehnsucht hat jeder Mensch. Vollkommen eins mit Gott zu sein. Und das sehen wir auch schon von Anfang an in der Bibel. Ich habe Mose erwähnt. Mose, über ihn heißt es, dass er Gottes Herrlichkeit sehen wollte. Seine vollkommene Herrlichkeit. Er hatte Sehnsucht nach Gott. Das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 33. Aber Gott sagte ihm, das kannst du nicht. Denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Warum? Weil er heilig ist und wir Sünder sind. Weil wir nicht perfekt sind. Wir sind noch nicht bereit dazu. Ein Mensch kann nicht in die Gegenwart eines heiligen Gottes spazieren und am Leben bleiben. Und Mose war sich der Gefahr bewusst, aber ihn ließ das keine Ruhe. Und er wollte trotzdem diesen direkten Blick auf Gottes Herrlichkeit. Warum? Warum ist das so? Weil er intuitiv wusste, dass wir Menschen ursprünglich dafür geschaffen sind, Gott über alles zu kennen, zu lieben, seine Liebe zu teilen und seine Schönheit zu sehen. Dafür wurdest du geschaffen. Wir Menschen, wir sind ruhelos. Wir suchen und wir streben nach Anerkennung. Wir suchen nach Schönheit, nach Ästhetik, nach Komfort, nach Liebe, nach Macht, nach Leistung. Das heißt, wir sind auf der Suche nach Gott, wir sind auf der Suche nach dem Himmel auf der Erde. In jedem liebenden Gesicht eines Menschen suchen wir das liebende Gesicht Gottes. In jeder Leistung nach Gottes oder in jeder Leistung, die wir vollbringen, suchen wir nach Gottes Zuspruch, nach Gottes Anerkennung. In jedem Urlaub, den wir genießen, suchen wir eigentlich die Ruhe Gottes. Wir sind auf der Suche nach Gott. In jedem schönen Haus suchen wir eigentlich nach dem Zuhause bei Gott. Wir Menschen sind ruhelos, wir suchen danach. Und weißt du was? Nur Gott kann dieses Bedürfnis in dir stillen. Nur Gott kann dir Frieden geben. Und Mose, er war auch auf der Suche. Und Gott macht einen Kompromiss mit ihm. Gott sagte ihm, er muss sich in eine Felsspalte verstecken und dann darf er ihm hinterher schauen. Also nicht direkt von Angesicht zu Angesicht, sondern er darf hinterher schauen. Und in einer ähnlichen Spannung leben auch wir hier auf dieser Erde. Wir sehnen uns nach Gottes Herrlichkeit, wir suchen Gottes Herrlichkeit und durch Jesus haben wir auch Zugang zu Gottes Herrlichkeit, wenn wir an ihn glauben. Aber wir können Gottes Herrlichkeit noch nicht vollkommen greifen. Denn Paulus schreibt auch in 2. Korinther 4, Vers 6, er sagt, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar macht oder sichtbar wird. Paulus beschreibt die Spannung. Er schreibt so, die direkte Begegnung von Angesicht zu Angesicht, die wartet noch auf uns. Aber was wir hier schon erleben können, ist, dass Gott Licht in unserem Herzen scheinen lässt. Dass er uns eine Vorahnung, einen Vorgeschmack geben kann auf das, was kommt, was wir haben werden. Durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch Anbetung merken wir, vielleicht hast du das heute Morgen schon gespürt, oh, hier ist irgendwie eine andere Atmosphäre, hier ist irgendwie was Besonderes. Ja, das ist so, weil Gott hier ist. Aber es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wirklich kommen wird, was uns erwartet. Und Gott möchte das immer wieder in unserem Herzen real werden lassen. So sagt er, so steht im Römer 5, Vers 5, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Der Heilige Geist ist ständig dabei, unser Herz zu erfüllen, es Licht werden zu lassen in unserem Herzen, dass wir spüren, Gott ist da. Gott ist nicht nur intellektuell da, sondern Gott ist auch spürbar da, aber nur bruchstückhaft. Und unsere Hoffnung auf die Zukunft und unsere Vorfreude auf die Ewigkeit wird umso stärker, je mehr wir von dieser Liebe Gottes erfüllt werden. Nicht nur intellektuell, sondern durch Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Wenn wir sein Wort lesen, wenn wir sein Wort hören, wenn wir anbeten, dann offenbart sich Gott und du bekommst eine Ahnung von seiner Größe, von seiner Liebe. Du spürst etwas von der Ewigkeit schon im Hier und Heute. Und das sind Geschenke Gottes, die er uns machen möchte. Und dann möchte ich dich auch ermutigen, dich danach auszustrecken. Weil er ist da, er möchte dir begegnen. Bruchstückhaft, aber er möchte dir begegnen. Und das tröstet. Und das gibt Gewissheit, Sicherheit. Und das weist auf das hin, was auf uns zukommt. Das klingt gut, oder? Also ich finde, es klingt gut. Ich bin sehr ermutigt worden bei der Vorbereitung. Aber vielleicht klingt es auch zu schön, um wahr zu sein. Denn ich glaube, die Frage, die sich die meisten wirklich stellen, ist, ja, bin ich dabei? Oder wie komme ich dorthin? Was muss ich tun? Wie bekomme ich denn diesen Frieden, diese Gewissheit, diese Sicherheit? Das ist ja die entscheidende Frage. Was hat das mit mir persönlich zu tun? Und Gott wird persönlich und ich möchte jetzt auch persönlich werden. Wisst ihr, in allen großen Religionen geht es um den Tod. um das Leben danach. Aber normalerweise muss man sich qualifizieren dafür. Man muss ein gutes Leben führen. Man muss etwas tun, um sich die Ewigkeit auch zu verdienen. Aber Hand aufs Herz, eigentlich merken wir doch alle, es hätte besser laufen können. Ich hätte besser sein können. Ich hab nicht annähernd mein Bestes gegeben. Ich wollte es, aber ich habe es nicht geschafft. Und der Hebräerbriefautor, er gibt uns Hoffnung. Er sagt, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Jesus ist der Einzige. Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist der Einzige, der dich befreien kann von deiner Angst, von deiner Ungewissheit. Er hat sich mit den größten unserer Feinde angelegt. Sünde, Tod und Teufel. Und er hat sie allesamt besiegt, indem er die Strafe auf sich genommen hat, die wir eigentlich verdient haben aufgrund unserer Sünden, aufgrund unserer Unvollkommenheit, aufgrund unserer Fehler. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 14, da schreibt Paulus was Gewaltiges. Er sagt, denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Jesus hat durch seinen Tod die Schuld der Sünde vollständig bezahlt. Dann wurde er auferweckt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und das gilt auch für dich und für mich. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir an ihm festhalten, dann heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Römer 8, Vers 1. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir frei von dieser Verdammnis. Ja, und wir schaffen es nicht selber. Wir brauchen ihn. Seine Heilung, seine Rettung. Und dann wissen wir nicht nur auf das, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht nur davon, sondern wir haben die Gewissheit in unserem Herzen. Wir haben eine Freude, weil Jesus bereits alles getan hat. Wir gehen dem Tod nicht entgegen und halten unsere Lebensbilanz hin und hoffen, dass es genug ist. Wir haben nicht ständig Angst oder fragen ständig, war ich gut genug? Reicht es, um bei Gott zu sein? Nein, wir vertrauen darauf, dass das, was Jesus für dich und für mich getan hat, vollkommen ausreicht. Das ist Glauben. Ich vertraue darauf, dass es vollkommen ausreicht. Ich kann nichts mehr dazu tun. So wie es ist, ist es. Jesus, du bist meine Hoffnung, meine einzige Hoffnung. Und wenn das nicht stimmt, ja, dann sind wir alle verloren. Aber wenn das stimmt, dann halte ich an dir fest und ich klammere mich an dir fest. Und das gibt meinem Herzen, gibt deinem Herzen Sicherheit und Freude. In Markus 5, und damit möchte ich enden, wird Jesus in einen Raum gebracht, in dem ein kleines, totes Mädchen liegt. Alle sind am Boden zerstört, sie trauern um dieses kleine Mädchen. Aber Jesus bleibt ruhig. Er setzt sich auf die Bettkante, er nimmt ihre Hand und er spricht ihr auf Aramäisch zu Talitha Kum, was man am besten mit Liebes steh auf übersetzen kann. Und das Mädchen steht auf, als ob sie nur geschlafen hätte. Jesus, er steht in diesem Moment vor der gewaltigsten und unbarmherzigsten Macht, die ein jeder Mensch begegnen wird, dem Tod. Und indem er ihre Hand ergreift und sie liebevoll aufrichtet, macht er deutlich, ich besiege den Tod mit Leichtigkeit. Der Tod hat mir nichts zu bieten, er ist kein Gegner für mich. Mit einem Schnipsen, mit einem Wort, Talitha Kum. Und das will Jesus dir auch zusagen. Ich halte deine Hand. Und der Tod ist nur wie ein Erwachen aus dem süßen Schlaf. Wenn du mir vertraust, wenn du an mir festhältst, kann dir nichts passieren. Nichts passieren. Ich habe den Tod ein für alle Mal besiegt. Jemand hat einmal treffend gesagt, das fand ich cool, den Satz. Früher war der Tod ein Henker, aber das Evangelium macht ihn zum Gärtner. Früher konnte der Tod uns vernichten, heute kann er uns nur noch in den Boden Gottes pflanzen, damit wir zu etwas Außergewöhnlichem werden. Und als der berühmte Chicagoer Pastor Dwight Moody im Sterben lag, sagte er, Bald werden Sie in den Zeitungen von Chicago lesen, dass Dwight Moody tot ist. Glauben Sie nicht. Glauben Sie es nicht. Ich werde lebendiger sein als jetzt. In diesem Leben werden wir alles zurücklassen. Nur eine Sache nicht. Und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und seine Liebe, sie trägt uns in Krisen, sie trägt uns in Krankheit, sie trägt uns im Leid und sie umschließt uns, sie lässt uns nicht los. Ohne Gottes Liebe, die uns umarmt, werden wir immer unsicher sein. Aber mit Gottes Liebe kann dir nichts passieren. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und beten und zu diesem Gott kommen, der alle Angst vertreibt. Herr Jesus, du hast gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Du bist das Leben. Und zu dir als das Leben kommen wir. Und wir sehnen, wir sind Menschen, wir sehnen uns nach Leben, nach wahrem Leben, nach ewigem Leben, nach himmlischem Leben, Herr. Und du kennst hier jede einzelne Person. Du kennst alle Ängste, alle Unsicherheit, alle Trauer, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich doch, geh durch die Reihen und ermutige. Sprich Worte des Trostes, sprich Worte der Auferbauung. Heiliger Geist, ich bitte dich, tu das, was nur du tun kannst. Mal uns Jesus Christus vor Augen und das, was er getan hat für uns, für jeden Einzelnen. Und ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen, zu ihm zu beten. Einfach das, was dich beschwert, das, was dich runterzieht, das, was dich bedrückt, ihm jetzt zu geben, ihm jetzt zu sagen, Jesus, so sieht es in meinem Herzen aus. Komm in mein Herz, komm in mein Herz. Und gib mir deinen Frieden, gib mir deine Sicherheit, gib mir Hoffnung. Ich brauche deine Hoffnung. Und lass uns ein Lied singen und dann komme ich nochmal auf die Bühne.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.